Hi, ich bin Sophia vom Jugendrotkreuz München und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Spielst du noch oder lernst du schon? Diesmal geht es um ein Planspiel mit dem Namen Auf dem Weg zu einer 5. Genfer Konvention, also einem Planspiel zum humanitären Völkerrecht. Gabriel spricht mit Chrissy und Melina vom Jugendrotkreuz des Badischen Roten Kreuzes. Chrissy und Melina waren in der ehrenamtlichen Projektgruppe aktiv, die in 2 Jahren Arbeit ein umfangreiches Planspiel zur Verhandlung einer fiktiven 5. Genfer Konvention zu autonomen Waffensystemen und digitaler Kriegsführung konzipiert hat. Sie sprechen über die Ziele und Inhalte des Planspiels, den Ablauf und das öffentlich verfügbare Materialpaket dazu. Außerdem geht es um die Erfahrungen, die die beiden in der Projektgruppe und beim Durchführen des Planspiels gesammelt haben. Bevor es losgeht, kommen wir noch zum Rotkreuz-Ereignis des Monats. Am 16. Dezember 1864 ratifizierte das Großherzogtum Baden als erster deutscher Staat das Genfer Abkommen von 1864. Also das erste Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde. Das Gebiet des heutigen Landesverbands Badisches Rotes Kreuz deckt sich nicht mit dem Gebiet des damaligen Staates.
Ich habe heute 2 Gästinnen aus dem schönen Landesverband Badisches Rotes Kreuz und zwar dort aus dem Landesausschuss des Jugendrotkreuzes und ich freue mich, dass die Chrissy und die Melina da sind. Hi.
Hallo. Hi Gabriel.
Und wir fangen an, wie wir immer anfangen, nämlich mit der Frage, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz? Chrissy, magst du anfangen?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin die Chrissy, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin seit fast 20 Jahren im Jugendrotkreuz, mittlerweile die 2. Amtsperiode im Landesausschuss und eben unter anderem in der Projektgruppe vom Planspiel gewesen als Projektgruppenleitung. Und so der klassische Weg, früher als JAK-Mitglied, dann Gruppenleiter, dann Kreisausschuss und jetzt schlussendlich im Landesausschuss gelandet sozusagen. Genau.
Ja, genau. Danke dir. Zum Landesausschuss kommen wir vielleicht gleich noch kurz, damit man mal ungefähr eine Vorstellung hat, was da passiert. Vorher noch, Melina, wer bist du denn und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, ich bin die Melina, ich bin 36 Jahre, ich bin die Landesjugendleiterin aktuell im Badischen Jugendrotkreuz, nicht ganz so einen klassischen Weg, also schon von Gruppenkind, aber das Badische ist jetzt mein 3. Landesverband und auch tatsächlich meine 3. Landesleitungsposition. Ja, und mit der Chrissy zusammen gestalte ich aktuell und dem Landesausschuss die Arbeit dort.
Okay, das ist aber spannend. Das ist dein 3. Landesverband und deine 3. Landesleitung. Wie kommt das denn zustande? Bist du eine Jugendrotkreuz, wie heißt das? Eine Touristin ist wahrscheinlich falsch, aber wie kommt es? Bist du so mobil gewesen?
Ja, genau. Ich bin halt in Brandenburg aufgewachsen und war da schon stellvertretende Landesjugendleiterin. Im jungen Jahren sozusagen bin dann nach Berlin gegangen zum Studieren, habe dann da nach einiger Zeit den Posten übernommen und bin jetzt der Liebe wegen ins schöne Badische gezogen und habe dann hier weitergemacht quasi.
Okay, spannend. Also es ist ja einmal ein ganz schöner Kontrast von der regionalen Umgebung und zeigt aber auch, dass quasi Engagement beim Roten Kreuz quasi schon was ist, was so eine Art Konstante ist und was man immer wieder, wo man immer wieder andockt, egal wo man unterwegs ist. Würdest du das so sehen? War das für dich auch so ein, ja, irgendwas, was dir wichtig war, wo du auch das aktiv gesucht hast an den neuen Orten?
Ja, also gerade als ich nach Berlin gewechselt bin, hatte ich ja gar keinen Berührungspunkt oder keine Anschlusspunkte und da habe ich mir das auch ganz aktiv gesucht, weil das für mich einfach eine wichtige Komponente ist und man gerade im Roten Kreuz immer wieder Leute trifft, mit denen man einfach die gleiche Gesinnung hat und das eine schöne Bereicherung ist.
Okay, schöner Weg. Jetzt seid ihr beide Teil vom Landesausschuss des Jugendrotkreuzes im Badischen Roten Kreuz. Könnt ihr mal sagen, was macht denn so ein Landesausschuss? Was passiert da?
Melina, willst du anfangen als Landesleitung?
Ich kann es versuchen. Also im Landesausschuss sind bei uns tatsächlich gewählte Mitglieder drin und der Landesausschuss, ja, gestaltet die Arbeit auf der Landesverbandsebene, entscheidet die strategische Ausrichtung, mit welchen Themen wir uns beschäftigen wollen, wo wir uns vielleicht zum Beispiel auch politisch engagieren wollen, und auch welche Veranstaltungen wir den Mitgliedern eben halt darreichen wollen.
Okay, und gewählte VertreterInnen, wer wählt denn die VertreterInnen?
Das passiert bei uns auf der JHK-Landesversammlung. Mhm.
Das heißt, Landesversammlung, da kommen irgendwie, das definiert, wer da zusammenkommt und wo die Ortsebene im Prinzip vertreten ist, wahrscheinlich auch durch die JHK-Leitungen oder Delegierte oder so?
Genau, das sind dann Delegierte und die Kreisjugendleitung aus den verschiedenen Kreisverbänden.
Okay, und die wählen die Menschen, die im Landesausschuss da zusammenarbeiten sollen, und die Landesleitung ist quasi die, ja, Leitung dieses Gremiums und offiziell die Vertreterinnen auch in den Verbandsgremien und so weiter.
So sieht's aus, genau.
Okay. Und habt ihr da, also scheinbar ist jetzt diese Projektgruppe, die zu diesem Planspiel, um das ja heute gehen soll, Planspiel zum humanitären Völkerrecht, da kommen wir gleich dazu, aber das scheint ja eine Projektgruppe zu sein. Und du hast gesagt, das organisiert, der Landesausschuss organisiert die Arbeit auf Landesebene, aber was gibt's da für Themen oder wie teilt man sich das auf? Ist das irgendwie, keine Ahnung, gibt es da Ressorts oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, wo dann natürlich auch Interessierte, die nicht im Landesausschuss sind, mitarbeiten können. Und die werden dann jeweils von einem Mitglied des Landesausschusses betreut. Zum Beispiel haben wir das JHK und Schule oder auch die ND oder die Wettbewerbe, dann die Gruppenleiterausbildung und auch eine Arbeitsgruppe Weiterbildung. Und da teilen wir uns das entsprechende auf und ja, reflektieren auch, ob wir irgendein Thema haben, was wir neu einbringen müssen in den Verband oder eine Arbeitsgruppe, die eröffnen wollen müssen. Genau, wir haben jetzt zum Beispiel eine neue Projektgruppe gegründet, die sich um eine internationale Austauschbegegnung kümmert zum Thema Kinderrechte und Beteiligung, ganz nach unserer neuen JHK-Kampagne und solche Sachen. Dafür sind wir dann da im Landesausschuss.
Okay, man darf ja nicht vergessen, das ist ja eine Aufgabe, die ihr ehrenamtlich macht. Das heißt, das ist was ihr neben der beruflichen Rolle und privaten Rollen halt macht. Was würdet ihr sagen, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, die Arbeit in dem Landesausschuss?
Also das ist tatsächlich unterschiedlich. Also wir haben natürlich auch Monate, wo sich unsere Veranstaltung ein bisschen ballen, wo wir dann so jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende eine Veranstaltung haben. Jetzt im Dezember ist eher ein bisschen ruhiger, weil nach der Weihnachtsfeier dann so ein bisschen die Weihnachtspause dann ist. Also wir haben jetzt nächste Woche noch eine Landesausschusssitzung. Also das kommt immer so drauf an, wie wir uns unsere Termine legen. Wir haben Großveranstaltungen, wir haben natürlich Sitzungen, die nur uns als Landesausschuss betrifft, die natürlich auch immer öffentlich sind. Aber dementsprechend ist das natürlich dann auch ein Zeitmanagement, was da hinten dran auch verankert ist, um das mal so zu sagen. Aber so einen fixen Wert kann man da nicht sagen, dadurch, dass eben der ein oder andere auch in mehreren AGs, PGs noch mitarbeitet oder jetzt Melina Kraftamt ist halt noch in mehreren Gremien vertreten ist, hat sie natürlich da auch noch mehrere Termine, wo sie mit hin muss. Dementsprechend kann man da jetzt nicht so sagen, es sind irgendwie so 2 Stunden die Woche. Das ist tatsächlich relativ unterschiedlich.
Ja, genau, okay. Das heißt, man kann es aber auch ein Stück weit selber steuern, zum Beispiel, indem man sagt, welche Arbeitsgruppen will ich mitmachen oder nicht. Und Melina, du hast vielleicht ein bisschen weniger die Wahl, weil du halt bestimmte Gremien halt wohl erwartet wird, dass du da irgendwo mit dabei bist oder so.
Ja, genau, so sieht's aus. Also mit den 2 Stunden hat Chrissy, glaube ich, relativ gering angesetzt. Das geht so weit, dass unser Landesreferent, der uns ja hauptamtlich unterstützt, sagt, ihr seid doch bescheuert, dass ihr das macht. Also von daher, ja.
Was mich noch interessieren würde, Melina, wenn du jetzt insbesondere 3 Landesverbände mitbekommen hast, würdest du sagen, gibt es da, also sind das sehr unterschiedliche Kulturen, insbesondere vielleicht in diesen Landesgremien, oder ist es schon so, dass man sagt, nö, das ist so ähnlich und die ticken alle irgendwie so ähnlich?
Oh, das ist tatsächlich eine schwere Frage. Ich glaube, in den Grundfesten ticken sie schon alle ähnlich, weil es gibt ja einen Grund, warum wir im Roten Kreuz sind, und warum wir uns dort engagieren. Von daher ist das schon ein ähnlicher Schlagmensch.
Ja, ein ähnlicher Schlagmensch ist gut. Also das heißt, die sind alle irgendwie, wie war es gerade, bescheuert, also ungefähr ähnlich bescheuert.
Ja, genau.
Okay, sehr gut. So, wir sprechen ja heute über euer Planspiel, was ihr mit konzipiert habt zu dem Thema auf dem Weg zu einer fünften Genfer Konvention. Und ich habe das zufällig auf einer Veranstaltung kennengelernt und habe, weil ich selber auch starke Bezüge zum humanitären Völkerrecht habe in der Rotkreuzarbeit, fand ich das total interessant, weil das, glaube ich, also sagen wir mal, eine sehr aufwendige natürlich, aber glaube ich, eine sehr wirksame Art ist, dass Menschen das Thema, was so ein bisschen sperriger erstmal klingt, auch persönlich oder direkt erleben können. Vielleicht könnt ihr mal sagen, wie kam es denn zu dem Projekt und auch so ein Stück weit Projektgruppe? Naja, was heißt denn das? Wer waren da dabei? Wie viele? Was kann man sich da vorstellen? Was ist das für ein Projekt?
Da würde ich vielleicht gerade mal einsteigen, Melina, wenn das für dich okay ist.
Ja, habe ich mir schon gedacht.
Also genau, Melina hat es ja vorhin auch mal so angesprochen. Wir haben ja im Jugendrotkreuz in regelmäßigen Abständen immer so ein Kampagnenthema, was dann über 3 Jahre hinweg läuft. Jetzt läuft gerade aktuell die Kampagne Lautstark. Die Kampagne davor, die war Was geht mit Menschlichkeit? Die war von 2017 bis 2020 gelaufen. Und dann hat sich also zu der alten Kampagne gab es dann auch die entsprechende Projektgruppe. Und da hat es sich schon ein bisschen rauskristallisiert, dass wir da noch zu dem Thema ein bisschen mehr machen möchten. Und genau, der Unterschied zwischen einer Projektgruppe und einer Arbeitsgruppe ist, dass eine Projektgruppe nur für ein bestimmtes Projekt vom Landesausschuss beschlossen bzw. gegründet wird. Und wenn dieses Projekt dann abgearbeitet ist, wird diese Gruppe dann auch vom Landesausschuss wieder aufgelöst, sozusagen. Und dann ging das so weiter, dass wir gesagt haben, wir wollen eben nochmal explizit was zum Thema humanitären Völkerrecht erstellen. Dann wurde eine neue Projektgruppe ins Leben gerufen, wo dann auch erstmal Freiwillige gesucht wurden, die Interesse hatten, damit zu arbeiten. Auch mal ganz, ganz viel Brainstorming wurde am Anfang betrieben, in welche Richtung es gehen könnte. Und jetzt muss ich gerade mir überlegen, Mitglieder waren wir so um die 5, 6, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, plus hauptamtliche Unterstützung. Und klar, dann war erstmal Covid, was natürlich dann auch viel auf online verschoben hatte an Sitzungen. Und genau, schlussendlich ist dann das Ergebnis unser Planspiel, was jetzt immer mehr verbreitet wird und Anklang findet. So mal die ganz grobe Kurzfassung, wie denn so der Werdegang gewesen ist.
Ja, okay, aber das heißt, warum hat euch gerade das Thema humanitäres Völkerrecht beschäftigt? Weil klar ist das eins, was wichtig ist fürs Rote Kreuz, aber wenn man ehrlich ist, so im Alltag ist es ja doch eins, was auch manchmal untergeht. Also warum war euch wichtig, explizit dieses Thema zu nehmen? Und das ja für ein Planspiel kommen wir vielleicht gleich dazu, was ja vor allem auch, also für wen soll das ansprechen? Das ist ja so für Jugendliche ab einem bestimmten Alter. Was ist so die Zielgruppe?
Also die Zielgruppe ist, sorry Melina, jetzt habe ich einfach angefangen. Da haben wir uns tatsächlich auch lange Gedanken gemacht, was für eine Zielgruppe wir haben wollen. Schlussendlich ist dieses Planspiel auch vom Zeitmanagement her jetzt auf einen normalen Schultag geschrieben, also auf so einen 6-Stunden-Schultag, weil wir auch gerade dran sind zu schauen, dass das in den Bildungsplan mit aufgenommen wird. Und da hatten wir jetzt gesagt, so ab der 8., 9. Klasse vom Alter her, was natürlich nicht ausschließt, dass es bei entsprechender Gruppengröße auch im Jugendrotkreuz gespielt werden kann. Und wir haben das auch schon rein im Jugendrotkreuz gespielt. Das war jetzt nur tatsächlich so die ungefähre Altersbegrenzung, damit man mit dem Thema dann auch nachhaltig etwas anfangen kann.
Okay, also die Schulen oder Schulklassen als eine wichtige Zielgruppe. Deswegen, ich habe es auch gesehen, in eurer Broschüre gibt es auch Bezüge zum Bildungsplan in Baden-Württemberg, also wo man quasi auch den Schulen so ein Stück weit eine Einordnung ermöglicht, naja, wo könnte denn das dazu passen? Aber vielleicht dann noch mehr die Frage, warum ist das Thema humanitäres Völkerrecht? Ist es, also es hätte vermutlich auch, wie soll ich sagen, entspanntere Themen gegeben. Was hat euch da, was ist die Motivation?
Also die Motivation war wirklich eben halt etwas, ja, etwas Interessantes quasi für das humanitäre Völkerrecht zu entwickeln, weil es ja, wie du auch schon kurz anklingen lassen, schon ein sperrigeres Thema ist, gerade für Kinder und Jugendliche. Was bedeutet das eigentlich? Auch weil wir das sehen, das ist ein gesellschaftliches, wichtiges Thema und es zeigt ja auch um uns herum, das wird leider Gottes immer wieder präsenter und das eben halt einzubetten in, was sind das eigentlich für Errungenschaften, die dort geleistet worden sind und das eben Jugendlichen ja in guter Atmosphäre mit einem spannenden Thema, der eben halt sie ja begleitet beziehungsweise sehr lebensnah ist, anzusteuern beziehungsweise anzusprechen. Das war eben halt unser Grundsatz und gerade im Bereich Schule, weil es ja eben auch einfach der Ort ist, wo sich Kinder und Jugendliche am meisten aufhalten und wir den besten Kontakt haben, auch mit Kindern, die eben halt nicht dem Roten Kreuz zugewandt sind, sozusagen.
Okay. Und jetzt habt ihr schon gesagt, es war so eine Mischung in der Projektgruppe, vor allem Ehrenamt, aber es gab eine hauptamtliche Unterstützung. Warum entwickelt man denn im Ehrenamt ein Planspiel und woher wisst ihr, wie das geht?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich sage jetzt mal, wissen, wie das geht. Wir haben natürlich durchaus auch schon das ein oder andere Planspiel von anderen Kreisverbänden oder beziehungsweise Landesverbänden gespielt. Also so Planspiel war jedem schon mal im Begriff gewesen. Wir hatten auch mal eine Landesausschusssitzung, wo wir ein Planspiel gespielt hatten. Das war tatsächlich so, also wenn wir es machen, dann am liebsten als Planspiel, weil das dann doch auch so am greifbarsten ist. Und dann hatten wir nämlich noch eben hauptamtliche Unterstützung gehabt, die dann zwischendurch nochmal gewechselt hat, aber eben auch trotz allem ehrenamtlich mit in der PG geblieben ist. Und die war dann auch sehr affin und was so Planspiele anging. Aber am Anfang war es, wie gesagt, ganz, ganz viel Brainstorming, bevor man dann erstmal auch so an den groben Aufbau ging. Wie kann denn so eine Rollenkarte aussehen? Also wir haben tatsächlich schon relativ lange gebraucht, bis wir uns mal auf ein Thema festgelegt hatten, in welche Richtung so ein ganz, ganz grobes Konzept überhaupt mal erstellt hatten, bis es dann wirklich mal an die Feinheiten gegangen ist, tatsächlich dieses Spiel dann zu schreiben.
Was kann man sich vorstellen, Melina, wie lang dauert sowas oder was ist das für ein Aufwand? Also ich stelle mir das schon anspruchsvoll einfach wirklich vor, das zu konzipieren, so wie du es gerade auch, wie es Christi gerade beschrieben hat, so ja, dann Ideen entwickelt, doch wieder verworfen und so, dann wechselt noch jemand in der Projektgruppe, da muss man remote zusammenarbeiten, jeder hat noch andere Rollen und so. Also wie viel Aufwand steckt hinter so einem Konzept?
Ich glaube, bevor wir die erste Rollenkarte geschrieben haben, beziehungsweise, also die Rollenkarten waren ja noch lange nicht fertig, bis wir die ersten Akteure sozusagen definiert haben in diesem Planspiel, war es schon ein halbes Jahr. Und wie Chris ja auch schon meinte, da haben wir eben halt Planspiele aus anderen Landesverbänden gespielt, die sich eben auch zum humanitären Völkerrecht auseinandersetzen, haben geguckt, was sind so die Stärken und Schwächen vielleicht von denen, was können wir übernehmen, wie sind die aufgebaut, genau, und haben geguckt, was für ein Thema können wir nehmen und das dann auch tatsächlich dann 3 Monate lang sacken lassen, nochmal drauf geguckt, ist es das Thema, was wir jetzt wirklich nehmen wollen und was wir auch gut umsetzen können, wo wir das Know-how auch haben entsprechend. Genau, und letztendlich hat uns dann der David Koch geholfen. Der hat nämlich auch schon Planspiele in seiner vorherigen Stellung sozusagen entwickelt und hat uns dann den letzten Schliff gegeben, wie man an dieses Planspiel effektiv nachher rangeht und das dann auch zu Ende bringt. Also insgesamt hat der Prozess 2 Jahre gedauert.
Ja. 2 Jahre, okay, krass. Jetzt haben wir schon irgendwie ein bisschen was vorweggenommen, aber vielleicht fangen wir nochmal vorne an. Also in diesem Planspiel soll ja so ein fiktives fünftes Genfer Abkommen zu, ich sage jetzt mal, digitaler Kriegsführung verhandelt werden. Und humanitäres Völkerrecht an sich ist ja quasi, da geht es ja um das Recht in bewaffneten Konflikten, also einmal den Schutz der Opfer und dann auch das Beschränken der Mittel der Kriegsführung. Wen das näher interessiert, der kann sich die Folge zum humanitären Völkerrecht mit Marius Tollenari hier auch nochmal anhören. Und aber also das ist ja so die Rahmenhandlung, also es kommen da welche zusammen und verhandeln so ein fiktives Genfer Abkommen. Könnt ihr ganz grob mal das Konzept vorstellen? Wie ist das gedacht? Was passiert da? Wie läuft das ab?
Willst du, Melina, oder soll ich?
Mach gut.
Okay, also so ganz grob, es gibt halt mehrere fiktive Länder, sage ich jetzt mal, mit unterschiedlichen Vertretern, die dann eingeladen werden. Es gibt natürlich die Rolle des Roten Kreuzes in dem Planspiel. Es gibt die Rolle der Sitzungsleitung, die das natürlich dann alles auch ein bisschen in die Wege leitet. Und die Rollenkarten, die sind dann schon so ausgelegt, so grob. Okay, ich bin als Land eher so vom Stimmungsbild her in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und dann ist es natürlich so geplant, dass man erstmal sich in seine Rolle einfindet, sich da so reinliest. Dann gibt's die ersten Diskussionen, wo man natürlich dann mit den anderen Vertretern der anderen Länder dann sich schlussendlich diskutiert. Dann kann man wieder sich zurückziehen, kriegt je nachdem noch die eine oder andere weitere Information. Und schlussendlich ist dann das eigentliche Ziel, wenn das Planspiel zum Ende hingeht, dass dann sich die Länder eben einigen auf eben eine fünfte Genfer Konvention, wo wir auch so ein bisschen was an Textbausteinen schon mit reingenommen haben, wie denn so eine Konvention damals geschrieben wurde. Und es heißt ja nicht, dass sich wirklich alle einigen müssen und dass dann wirklich jedes Land das unterzeichnen muss. Das war ja früher auch nicht so gewesen, dass alle eine Meinung gewesen sind. Und dementsprechend ist das so aufgebaut. Also auch falls es kleinere Gruppen sind und nicht alle Rollenkarten bespielt werden können, haben wir im Planspiel auch aufgeführt, welche Rollenkarten dann in Anführungsstrichen weggelassen werden können. Und natürlich gibt es kein 1000-prozentiges Ergebnis immer, weil die Rolle ist halt immer so stark wie derjenige, der die Rolle halt spielt. Also wir haben das jetzt schon mehrfach gespielt, aber es sind immer zu irgendwelchen anderen Ergebnissen gekommen. Und das ist halt auch das Schöne dabei. Klar gibt es von vornherein auch stärker geschriebenere Rollen, weil das einfach größere, stärkere Länder sind, in Anführungsstrichen. Aber das liegt natürlich schlussendlich dann an der Person beziehungsweise an den Personen, die Rolle dann auch auskleiden und die dann bespielen.
Okay, aber das heißt, es ist so ein bisschen wie im richtigen Leben, also dass man jetzt sagt, okay, und das ist ja auch in Anlehnung an die bestehenden vier Genfer Abkommen, dass man jetzt sagt, okay, und jetzt kommt der nächste Schritt, und das wäre ja tatsächlich in der Realität auch so. Es gibt eine diplomatische Konferenz, da ist irgendwie, sind die Staaten, die bisher Vertragsstaaten der Genfer Abkommen sind, und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist dabei, vielleicht als Impulsgeber und Mediator oder so. Und in der Tat, dann wird irgendwie gestritten. Also ihr habt ja auch in dem Material, gibt es dann also quasi einen Entwurf, einen Textentwurf, und der soll aber dann ja noch diskutiert werden, und da kann man Änderungsanträge stellen und so. Also es ist ja sehr, also man spielt so ein bisschen, eben man spielt eine diplomatische Konferenz, das könnte man so als Kurzfassung vielleicht sagen, oder? Mit fiktiven Staatenvertretungen, aber und zu einem gar nicht so fiktiven Thema, da kommen wir gleich dazu. Aber das wäre so das, also man simuliert eine diplomatische Konferenz, um eben das humanitäre Völkerrecht weiterzuentwickeln. Kann man das so sagen?
Genau so, ja.
So, jetzt hat ja das Thema durchaus eine reale Basis, weil die Entwicklung um digitale Kriegsführung und auch autonome Waffensysteme, also die mit wenig oder ohne menschliche Kontrolle da eben Entscheidungen treffen, da gibt es aktuell ja ganz viel Diskussion drüber tatsächlich im humanitären Völkerrecht. Wie weit habt ihr euch denn selber in diese Thematik eingearbeitet oder hattet ihr da Unterstützung, vielleicht auch von eurer Konventionsbeauftragten oder so? Was muss man machen, um das so weit, ja, zumindest den inhaltlichen Rahmen zu verstehen, damit man das dann auch in so ein Planspiel übersetzen kann? Was habt ihr da euch inhaltlich drauf schaffen müssen?
Also wir hatten dann schon, der Alexander Hoppe aus dem Banischen hat sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt und uns dann quasi fit gemacht dafür. Und auch bei uns intern in der Projektgruppe haben wir dann immer wieder diskutiert, wie dann eben halt auch das Verständnis ist, haben entsprechende Artikel dazu gelesen, die dann rausgekommen sind, was das auch überhaupt bedeutet, um dann ja auch zu analysieren, wie viel Verständnis brauchen ja auch die Kinder und Jugendlichen, die das Planspiel dann spielen, was müssen wir ihnen im Vorfeld mitgeben. Also es ist halt gar nicht so klar, wie man das im ersten Moment denkt, so was es bedeutet, KI und digitale Kriegsführung und solche Sachen. Und da haben wir dann auch eine ganze Weile gebraucht, um das entsprechend so runterzubrechen, dass man das in diesem Planspiel auch unterbekommt und nicht die Kinder und Jugendlichen auch überfordert. Aber ja, wir haben da auch einige Zeit reingesteckt, um das entsprechend zu verstehen.
Genau, zu dem, wie ihr das versucht habt, auch klar zu machen und zu übersetzen, kommen wir nachher sicher noch. Ich fand spannend, dass ihr in den Quellen in eurem Konzept habt ihr unter anderem die Anja Dahlmann mit einem Artikel als Quelle referenziert, und mit der Anja hat der Martin in Folge 47 mal gesprochen über autonome Waffensysteme. Also es schließt sich wieder der Kreis. Ganz spannende, also das ist ja immer die Frage, da wird immer viel theoretisch diskutiert und rechtlich diskutiert und so weiter, und das sind aber eben reale Phänomene, die halt auch auftreten. So, was ihr gemacht habt zu dem ganzen Planspiel, und das finde ich ja erstmal den ersten schönen Schritt, weil sowas kann man ja machen, und jetzt habt ihr gesagt, das ist 2 Jahre Arbeit und so, und ihr habt das auch schon mehrfach durchgeführt und alles klar, aber es könnte sein, dass dann ein typischer Prozess wäre, naja, das gibt's halt jetzt und ist jetzt auch kein Geheimnis, und die Jugendrotkreuzgruppen in Baden und die Schulklassen von mir aus auch, die können das auch, kann man das kommunizieren und so, aber ansonsten, mei, das brauchen wir jetzt nicht groß an die große Glocke hängen, aber ihr habt ja was anderes gemacht, ihr habt das erstens ja öffentlich auf die Webseite gestellt, kann man downloaden mit dem kompletten Konzept, dem kompletten Material, von Namensschildern über hier so ein Zettel für, ich habe einen Änderungsvorschlag und so weiter, also unglaubliches Materialset, im Prinzip so, wie man sich das halt vorstellt, wenn man das irgendwie im Laden kaufen würde, nur ohne Schachtel, weil es halt irgendwie zum Download ist. Und ihr sprecht ja auch bei verschiedenen Veranstaltungen drüber, und jetzt sprechen wir heute auch drüber. Also das heißt, ihr habt es ja auch bewusst jetzt kommuniziert und teilt es eben mit anderen. Das finde ich erstmal sehr schön, weil ich habe das Konzept dann gelesen und habe mir gedacht, wow, krass, irgendwie wirklich spannend. Und vielleicht könnt ihr mal einen kurzen Überblick geben, was stellt ihr denn alles an Material zur Verfügung, und zwar öffentlich im Internet? Was ist da alles dabei? Was kriege ich, wenn ich mir das downloade, damit ich schon mal so eine Basis habe für den Fall, dass ich mir das vielleicht selber überlege, das auch mal zu machen? Was ist da alles dabei?
Ja, da würde ich doch tatsächlich nochmal den Anfang machen, wenn das für dich okay ist, Melina.
Ja, mach alles.
Also im Endeffekt war das Planspiel, war ja schon die Idee gewesen von vornherein, dass das eben zum Verbreiten gedacht ist. Das läuft auch unter der Lizenz, wie du es vorhin schon genannt hast, dass es mit unserem Logo soweit überall verbreitet werden kann, dass es vervielfältigt werden kann. Auf jeden Fall hatten wir damals so die ersten als Broschüre gehabt, die auch mit einer Designerin soweit entworfen worden sind. Und das Witzige ist, vor knapp genau einem Jahr war tatsächlich unsere erste große Auftaktsveranstaltung zum Planspiel. Da wurde es das erste Mal im Landesverband gespielt, gab es ein komplettes Wochenende dazu auf einer Jugendherberge. Und das war so dann, damit ging dann die Verbreitung los. Und mittlerweile ist da natürlich einfach mehr an Material da. Wie du schon gesagt hast, es gibt zu den entsprechenden Ländern gibt's die Namensschilder beziehungsweise diese Länderschilder als Aufstellerlogo, die man dann entsprechend an die Tische stellen kann, dass man dann für das Planspiel weiß, okay, das ist jetzt die Vertretung. Es gibt diese Anträge beziehungsweise diese Formulare, die man sich mittlerweile ausdrucken kann, wo dann vervielfältigt werden können für Notizen. Es gab auch schon teilweise, dass die Genfer Konvention diese Endfassung in manchen Spielen mit einem QR-Code gespielt wurde, dass gleichzeitig die Gruppen gesehen haben, wenn ein anderes fiktives Land da was mit eingetragen hat, dass die da gleichzeitig mit reinschauen konnten, weil die Generation heute doch eher so Tablet- und Internetbasiert ist. Das komplette Planspiel steht natürlich zur Verfügung. In dem Planspiel ist auch nochmal aufgeführt, was denn ein Planspiel ist, wie man ein Planspiel durchführt. Da sind auch nochmal Hinweise gegeben, eben so ein grober Zeitplan vom Planspiel. Wie gesagt, das ist auf einen normalen Unterrichtstag angepasst von einer 6 Stunden Unterrichtsschule. Da ist auch nochmal so grob auch mit, wie führe ich die Kinder bzw. Jugendlichen an dieses Planspiel heran. Da ist eben nochmal aufgeführt, was ist eine künstliche Intelligenz, was sind autonome Waffensysteme. Da ist auch ein bisschen was noch dazu aufgeführt, wie ich danach auch in das Gespräch gehe und das ganze Revue passieren lasse, wenn dieses Spiel dann durchgespielt ist. Genau, und auch ansonsten stehen wir als Landesverband oder als Projektgruppe, gerade auch der David Koch, jederzeit zur Verfügung, wenn es Anmerkungen gibt, wenn es Fragen, wenn es Probleme gibt, jederzeit einfach melden. Oder natürlich auch gerne freuen wir uns über Rückmeldungen, wenn es durchgeführt worden ist, wie es angekommen ist. So mal ganz grob.
Genau, da will man ja auf jeden Fall auch vielleicht auch noch auf eure Erfahrungen schauen, wie das bisher so gelaufen ist. Aber du hast jetzt gerade schon skizziert und ich finde es schon, das muss man nochmal würdigen irgendwie. Das ist wirklich unglaublich umfangreich. Also es gibt Hinweise zur Durchführung, so wie du es gesagt hast. Wie lange dauert das? Wie viele Personen brauche ich da? Es ist eine inhaltliche Einführung. Es ist eben so ein Ablaufplan dabei. Es gibt eben diese Länderprofile, die ja so ein Kern sind, wenn die da verhandeln sollen. Es sind aber ganz viele methodische Hinweise, wie läuft es, worauf sollte ich achten und so weiter. Und die Länderprofile, das ist ja schon so, das ist ja auch ja sehr aufwendig. Also da steht ja im Prinzip für jedes Land, die sind ja fiktive Länder, aber da gibt es so ein paar Strukturdaten, also wie viele Einwohner gibt es da, wie alt sind die, ist die Bevölkerung, wie viele Bildungsausgaben hat das Land, wie viele Militärausgaben, was ist das für eine Staatsform, wer ist Bündnispartner, dann gibt es noch so Kennzahlen, wie ist es mit irgendwie im Bruttoinlandsprodukt, wie ist mit Alphabetisierung, was ist, wie viele Prozent der Bevölkerung haben einen Hochschulabschluss? Also das ist ja, und natürlich vor allem dann, ja, was ist denn das für ein Land, wie geht es da in der Gesellschaft zu, was für internationale Beziehungen hat das und welche Position hat denn dieses Land zu eben diesen Kernthemen dieser fiktiven 5. Genfer Konvention, also Autonomie von Waffensystemen und Regulierung von Cyberkrieg, wo das halt erklärt wird, was die so haben. Dann gibt es einen Arbeitsauftrag für diejenigen, die das Land vertreten. Also sie sollen sich das Rollenprofil durchlesen und den Konventionsentwurf und dann sollen sie eine Eröffnungsrede schreiben und halten. Und man könnte eben überlegen, was sie für Anträge stellen wollen, aus dieser Position raus. Und da gibt es ja auch so Regieanweisungen. Also sie sollen im Prinzip schon das eben verinnerlichen und quasi jetzt nicht davon abweichen, wie die Position von diesem Land ist, aber haben ansonsten halt einen hohen Freiheitsgrad, das dann auszuprobieren und zu spielen halt auch. Dann gibt es ein Glossar, wo also alle möglichen Begriffe, ich muss mal hier kurz spicken, also was ist denn humanitäres Völkerrecht, was ist Cyberkrieg, was ist humanitäre Hilfe, was ist IT-Infrastruktur, was sind Cyberattacken, was ist ein Bruttoinlandsprodukt? Also ich würde sagen, das ist ja quasi irgendwie, weiß ich auch nicht, ein Schuljahr Sozialkunde ist da also noch mit drin. Dann gibt es also eine Liste der teilnehmenden Staaten, dann gibt es noch alle möglichen Quellen zur Vorbereitung, zur Nachbereitung, dann gibt es, also wie soll ich sagen, da bleibt kein Auge trocken. Also das heißt, ihr müsst dann irgendwie einen sehr hohen Anspruch gehabt haben, das alles zu machen und klar, 2 Jahre ist auch eine gewisse Zeit, aber ich muss das echt nochmal sagen, es ist alles da. Also ich glaube, da kann wirklich jeder sich das überlegen und vorbereiten und im Zweifelsfall einfach mal ausprobieren. Ich vermute fast, das ist auch ein bisschen so gedacht, weil wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt vor allem Schulklassen da auch Zielgruppe sind, geht ihr davon aus, dass das immer jemand vom Roten Kreuz in der Schule macht? Oder ist das eben genau deswegen auch so ausführlich, damit zum Beispiel eine Lehrkraft sagen kann, naja, das ist ja gut vorbereitet, jetzt lass das mal ausprobieren. Ist das auch deshalb so ausführlich?
Also genau, vielleicht kann ich dazu was sagen. Genau, für uns war es wichtig, dass es so ausführlich ist, eben halt um jedem die Möglichkeit das zu geben, das ohne Anleitung jetzt von unsererseits oder auch unserem, also wir haben das auch in der Landeszentrale für politische Bildung bei uns in Baden-Württemberg gelistet, also irgendwie Projektleuten von denen oder aus unserem Hauptamt im Roten Kreuz spielen zu können und einfach auch die Umfassendheit, dass man sich da relativ schnell reinsteigen kann. Also wir haben ja auch diese Lernvideos mit eingestellt, dass man eben halt sich mit dem Inhalten erstmal nähern kann. Was ist überhaupt das humanitäre Völkerrecht? Haben wir dort abgelegt und einem halt auch, was sind Cyberattacken, dass sich die Kinder und Jugendlichen sich damit beschäftigen und sich da entsprechend auch informieren kann, damit eben halt nicht das Lehrpersonal oder auch entsprechend Gruppenleiter, die das gerne durchführen möchten, eben noch da Material zusuchen müssen, sondern wir das entsprechend so liefern, dass man sich damit auseinandersetzen kann und es dann aber auch durchführen kann, alleinständig.
Okay, und was ich auch in dem Zusammenhang spannend finde, also es gibt ja explizit nochmal einen Hinweis auf die Ziele und da wird gleich unterschieden zwischen inhaltlichen Zielen und sagen wir methodischen Zielen der Methode Planspiel. Also das heißt, ich lese mal schnell vor, also inhaltliche Ziele, die TeilnehmerInnen erkennen die Herausforderungen und zugleich Machbarkeit der Verhandlungen über international gültige Rechtsnormen für bewaffnete Konflikte. Die sollen begreifen, die Menschlichkeit als Grundwert begreifen, aus dem sich das humanitäre Völkerrecht ableitet. Die machen sich die Grundprinzipien der Genfer Konventionen bewusst und erkennen, welche Errungenschaft ihre Entwicklung und Verabschiedung war. Die kennen wesentliche Akteure bei der Wahrung und Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts. Die diskutieren die Rolle von Staaten, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und den Vereinten Nationen. Die kennen die besondere Rolle des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz als Vermittler in Konflikten und Hüter humanitärer Werte im internationalen Kontext. Die lernen mit dem Themenfeld digitale Kriegsführung, aktuelle Herausforderungen kennen und so. Und die reflektieren die Bedeutung des vom humanitären Völkerrechts vertretenen Grundwerts der Menschlichkeit für ihren eigenen Alltag. Also es sind jetzt nur die inhaltlichen Ziele. Da würde ich sagen, das ist schon mal ein Brett. Und dann kommt aber über die Methode noch dazu. Die sollen also außerhalb eigener direkter Betroffenheit Verhandlungs- und Koalitionsstrategien erproben. Die sollen insbesondere auch Kompromiss- und Konsensstrategien erproben. Sie sollen erfahren, wie Konflikte im Diskurs gelöst werden können. Sie können sich in andere Positionen als die eigene hineinversetzen, sollen argumentieren. Die sollen die Positionen erkennen und Spielräume für eine Einigung ermitteln. Sie sollen die Fähigkeit, in Situationen mit gegensätzlichen Positionen auf eine Einigung hinzuwirken und die Fähigkeit zur Problemanalyse, Synthese sowie Debattenfähigkeit, rhetorische Fähigkeiten und Leseverständnis. Spoiler, das ist jetzt gerade stark in der Diskussion wegen den PISA-Ergebnissen, sollen sie also stärken. Das heißt, eigentlich, also jeder Pädagoge, der das liest, muss ja sagen, alles klar, will ich haben, wann fangen wir an? Weil das ja hochrelevante Kompetenzen sind, die jetzt für jeden Alltag oder für auch ein Stück weit mündige Teilhabe an der Gesellschaft, würde ich sagen. Es klingt jetzt natürlich als ein bisschen theatralisch und so, aber würdet ihr das auch so sehen, dass das schon auch ein, also wirklich ein anspruchsvolles, aber halt ein lohnenswertes Ziel ist?
Ja, sehe ich auf jeden Fall so. Das war ja auch einer unserer Ansätze, weil wir ja aus dieser Was geht mit Menschlichkeit Kampagne rausgekommen sind und eben halt gesagt haben, okay, was ist deren Bezug? Wo können wir hier den Anhaltspunkt nehmen und wie können wir das quasi das in einem komplexen also das komplexe Thema und Verhältnisse, also so wie du gesagt hast, die Ziele sind ja wirklich ein Brett, aber wenn du das Planspiel machst, erfüllst du sie eigentlich im Spiel, das ist nämlich dieser Spielteil des Planspiels quasi, und lernst eben halt Unmengen für dich persönlich einfach dazu und das bin ich voll bei dir und das ist eben halt ein mega guter Punkt, um eben halt so Planspiele durchzuführen.
Genau, wobei ich würde sagen, also jetzt mal unterstellt, ich meine, das ist ja wirklich, das sind hochgesteckte Ziele und ihr habt das vorhin schon gesagt, es kommt natürlich sehr darauf an, auch wie die Menschen, die das machen, wie die sich darauf einlassen, wie die das spielen, da wird es sicher welche geben, wo das irgendwie genau diese Effekte erzielt und andere vielleicht nicht. Das kommt vielleicht auch darauf an, also quasi, jetzt wenn ich mir vorstelle, ich werde im Schulkontext in Anführungszeichen gezwungen, das zu machen, naja, mei, dann mache ich da halt irgendwie mit. Und dann gibt es vielleicht Leute, die machen das wirklich absichtlich und mit Begeisterung und so weiter. Aber jetzt mal unterstellt, man würde diese Ziele erreichen. Dann will ich jetzt mal behaupten, also das hat einen richtigen Wert. Also das ist eigentlich unbezahlbar, könnte man auch sagen. Also das ist, ja, wie soll ich sagen, also das ist auf jeden Fall die Mühe wert, die ihr da reingesteckt habt, würde ich sagen, wenn diese Ziele dann am Schluss erreicht werden. Kann man mal, also ist immer schwer wahrscheinlich zu evaluieren, aber habt ihr dann ein Gefühl, wenn ihr jetzt an die Gruppen denkt, die das gespielt haben, würdet ihr sagen, da kann man solche Effekte irgendwie beobachten oder das ist zumindest so, dass man sagt, jawohl, da waren wir auf dem richtigen Weg?
Also wir haben ja tatsächlich eben, wie gesagt, vor knapp einem Jahr so eine große Auftaktveranstaltung gehabt, wo das Spiel durchaus von Rotkreuzlern gespielt worden ist und alle, die Interesse hatten. Was da auch so ein kleiner Funfact dabei ist, die Miriam Awe, das war unsere Designerin, die das alles so schön in die Broschüre verarbeitet hat. Die war von Anfang an hellauf dabei und die fand es so toll, dass die das Planspiel unbedingt mal spielen wollte. Die war dann nämlich auch dabei und hat es dann mitgespielt. Die haben wir da schon so gefesselt gehabt. Und das war eine Wochenendveranstaltung, weil da der zweite Teil dann auch von gewesen ist, wie führe ich das Planspiel selber durch. Und da gab es natürlich schon einige Rückmeldungen. Der David ist da auch sehr hinterher, der schult auch Kräfte, die das selber durchführen möchten. Und die Rückmeldungen, die bis jetzt so bei uns gelangt sind, ist tatsächlich durchweg positiv, was so zurück uns gemeldet worden ist. Und die Nachfrage ist weiterhin auch groß, ob wir es nochmal durchführen oder von den Kreisverbänden. Also letztens war auch im Sommer von Kreisverband Freiburg war das, glaube ich, eine Hütte gewesen, wo auch die Frage war, dass wir da hinkommen, um das Planspiel mit denen durchzuführen, extra für Gruppenleiter. Also das ist durchaus bei uns noch großes Thema im Landesverband, die Verbreitung.
Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, wie das sowohl die Inhalte als auch die Methode irgendwie schon anspruchsvoll sind. Also vielleicht so, ja, vielleicht ist eine rhetorische Frage, aber schaffen die Jugendlichen das denn? Also sind die da nicht überfordert oder wie ist das? Also kann man denen das zutrauen? So ist vielleicht die Frage.
Deswegen haben wir ja auch die Altersgrenze festgelegt. Ich meine, schlussendlich, wenn es gerade in einer Jugendrotkreuzgruppe gespielt wird, dann kann der Gruppenleiter schon entscheiden, wenn da jetzt, sage ich mal, 13-Jähriger dabei ist, schafft er das nicht? Das muss dann schlussendlich die Entscheidung bei denen liegen, die das durchführen. Nicht, weil das jetzt eventuell für die Altersstufe zu komplex ist, sondern da muss man halt dann individuell nachschauen. Aber für die Schulklassen geht es soweit. Ich meine, wir haben ja auch extra gesagt, bevor das Planspiel dann beginnt, alle einmal eigentlich, je nachdem, nochmal raus aus der Klasse, in die Rolle einfinden und dann in der Rolle das Zimmer betreten oder wenn wir das durchführen, auch durchaus in der angemessenen Kleidung dann als diese fiktiven Landesvertreter dann auftreten. Und das macht dann schon nochmal was mit den Menschen, wenn die dann auch etwas in Anführungsstrichen kostümiert sind oder so, weil sie sich dann doch nochmal mehr mit diesem Rollenspiel identifizieren können und dann auch sich dann abgrenzen können zu einem selber. Und bis jetzt ist mir persönlich zumindest noch nicht irgendwie aufgefallen, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gab, dass die Ziele nicht erreicht worden sind mit entsprechender Unterstützung im Zweifelsfall nochmal.
Das ist ein guter Hinweis. Also weil du auch gerade nochmal sagst, dass eben auch deswegen einmal so diesen Rahmen gestalten, aber dann eben, dass es wichtig ist, dass das sind ja so drei Phasen. Also es gibt so eine inhaltliche Vorbereitung, wo die so ein bisschen eingeführt werden, sowohl in wie läuft es ab, als auch was müssen wir da inhaltlich wissen. Dann wird das eigentliche Planspiel durchgeführt und danach gibt es so also eine Auswertungsphase, wo man auch nochmal reflektieren kann, ja, wie ging es mir damit und irgendwie, genau, habe ich mich da wohl gefühlt, was ist mir aufgefallen und so. ich vermute, das ist ja auch nicht zufällig so, sondern das hat ja auch sicherlich seine, also es hat einen Grund, dass man das so macht. Also glaubt ihr, dass das schon ein wichtiger Punkt ist, das auch so zu teilen und dann auch diesen zweiten Teil, den du gerade nochmal gesagt hast, also bewusst den Leuten klarzumachen, dass sie jetzt, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist, dann gehen sie bewusst in diese Rolle rein und nach der Durchführung auch bewusst wieder raus. Wie wichtig ist es?
Es ist schon sehr wichtig, einfach weil wir ja auch Positionen haben, die sehr kontrovers sind in diesem Planspiel. Also ne, es sind nicht alle jetzt alle Länder natürlich nicht dafür, da jetzt unbedingt Kriegshandlungen sofort einzustellen weltweit oder sonstiges, sondern sind eben halt schon auch viele Länder, die auf ihr eigenes Wohl auch bedacht sind und sehr strategisch da drinnen vorgehen. Und entsprechend können sich da natürlich auch Spannungen während des Planspiels aufbauen. Und entsprechend daher ist es ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt eine Rolle, die du verkörperst. Mit diesen einmal Tür öffnen, gehst du rein in die Rolle. Wenn wir nachher wieder da rausgehen aus dieser Tür, bist du wieder draußen, um dann auch den Blick von der Metaebene auf das, was dort passiert ist, entsprechend durchführen zu können, um auch dann die Gefühle zu sortieren und solche Sachen und eben halt dann auch zu gucken, was bedeutet denn das für unseren Alltag, was wir da gerade getan haben, eben halt, was ja auch in unseren Zielen ist, um genau das herauskristallisieren zu können.
Okay, also auch so ein Stück Schutz für die TeilnehmerInnen, dass jetzt nicht Konflikte, die jetzt in diesen Rollen entstanden sind, wo man so gegensätzliche Positionen eben ausgetragen hat, dass die dann nicht mitgenommen werden in quasi, jetzt stehen die Menschen da und jetzt habe ich irgendwie, wirkt der Konflikt nach oder so.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass eigentlich das Planspiel auch ausgelegt ist, also gerade in Schulklassen oder je nachdem von Gruppengröße, dass eine so eine Staatsrolle von zwei ausgekleidet wird, dass die sich auch miteinander noch ein bisschen besprechen können beziehungsweise gegenseitig unterstützen können.
Okay, also, dass das niemanden einzeln überfordert oder so, dass man immer noch jemanden hat, der das mit einem erlebt quasi.
Genau, also auch laut entsprechenden Klassengrößen heutzutage ist eigentlich das Ziel, dass diese Rollenkarten zu zweit ausgeschmückt werden oder bespielt werden. Und bei kleineren Gruppen kann man die natürlich auch alle einzeln bespielen. Das ist kein Problem. Aber wie gesagt, das ist auch aufgeführt im Planspiel selber, welche fiktiven Länder nicht die jetzt starken Meinungen haben, sage ich jetzt mal, die man dann auch problemlos aus diesem Gesamtplanspiel rauslassen könnte, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen aufs Spielgeschehen hat. Also das ist auch noch mit beschrieben im Planspiel selber, welche Rollen da rausfallen könnten bei kleineren Gruppen.
Okay, das heißt, ich habe schon einen Hinweis, wenn es weniger sind, wo kann ich denn drauf verzichten und so weiter.
Ja.
Jetzt haben wir gerade besprochen, die gehen bewusst in die Rolle rein und wieder raus. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, je nachdem, wie das Setting ist, aber das hat doch immer so einen Effekt. Also ich habe für mich so aufgeschrieben den Begriff, ob es da sowas gibt wie Immersion. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so aus dem so Virtual Reality Kontext auch, dass man irgendwann eben das Gefühl hat, ich bin da wirklich drin in der Situation und das ist gar kein Spiel mehr, sondern ich nehme das wirklich ernst und ich fühle mich wirklich in der Rolle. Also das ist ja wahrscheinlich einerseits ein Stück ein Ziel, dass das passiert und gleichzeitig eben mit diesem Mechanismus zu sagen, okay, und jetzt gehst rein und jetzt gehst raus, will man auch darauf achten, dass das dann aber nicht, also dass man quasi nicht in der Rolle bleibt oder da hängen bleibt oder so. Kann man das so sagen?
Genau.
Okay. Gut. So, jetzt habt ihr euch ganz viel Arbeit gemacht beim Entwickeln und deswegen würde ich jetzt auf jeden Fall gerne noch schauen in ja, was passiert denn damit in der Praxis? Wie wird das so angenommen? Ihr habt das schon ein bisschen skizziert, wo das so passiert und durchgeführt wird. Ihr habt auch gesagt, ihr habt Multiplikatoren geschult und so weiter. Habt ihr überhaupt, also ich meine, faktisch muss man euch ja nicht fragen, wenn man das jetzt durchführt. Das heißt, wisst ihr überhaupt, ob oder wie oft es durchgeführt wird? Oder habt ihr dann Gefühl, vielleicht auch insbesondere im Roten Kreuz und an den Schulen? Gibt es da irgendwie, was gibt es da an Erkenntnissen?
Also so richtige Zahlen weniger. Ich weiß jetzt nicht, ob Melina da auf einem anderen Wissensstand ist, als ich es jetzt bin. Ich weiß nur, dass jetzt auch der Plan ist bei unseren FSJlern, die haben ja auch immer diese festen Seminartage, dass das da jetzt auch durchgeführt werden soll während diesen Seminartagen, dass sie einmal das Planspiel spielen und dass das jetzt eben gerade bundesweit in der Verbreitung eben auch in anderen Landesverbänden läuft. Wie weit das jetzt in den Schulen schon durchgeführt wird, da müsste ich beim David mal nachfragen, ob der irgendwas weiß.
Wenn ihr an die Durchläufe denkt, die ihr selber erlebt habt, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, wie habt ihr das erlebt, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht und vielleicht auch so ein Stück weit, was gibt es da an Feedback, insbesondere so, was die TeilnehmerInnen, aber auch die das anleiten, erleben. Was erlebt man da? Was passiert da, wenn man das macht? Was habt ihr da? Wie ging es euch da? Was habt ihr da wahrgenommen?
Also was das auf jeden Fall das Feedback ist, ist ganz oft die Komplexität des humanitären Völkerrechts, dass man und auch dieser Staateneinigung, dass das nochmal vor Augen führt, was für Errungenschaft wir da eigentlich haben, also was da geleistet worden ist quasi auf diesem Weg dahin und welche ja, Stolpersteine, dass es halt einfach auch gibt und auch reflektiert von den Ländern, die wir jetzt so ausgesucht haben. Okay, wie sind auch vielleicht so Positionen von anderen Ländern in der Realität und wie gehe ich auch damit um vielleicht oder wie positioniere ich mich dazu und was ist auch, also kommt auch dann ins Gespräch darüber, okay, wie stellt sich dann Deutschland auch auf der internationalen politischen Bühne da und wir auch als Rotes Kreuz, was ist da so unsere Position und so. Also stößt bei den Menschen ganz viele Dinge an, worüber sie dann auch mal reflektieren und tatsächlich mal einen Schritt zurückgehen und drüber nachdenken, wo ihre eigene Position auch gerade ist. Mhm.
Chrissy, wie ging es dir in diesen Durchgängen? Was hast du da erlebt?
Also tatsächlich auch viel positiv, eben auch was Melina schon sagte, dieses eigene Zurückblicken oder diese eigene Position suchen oder reflektieren dann im Nachhinein. Klar, im Plenum wurde ja danach auch nochmal so drüber gesprochen, wie es den Durchführenden dann gegangen ist. Eben durchweg soweit positiv. Es gab natürlich auch relativ viele Rückfragen so an uns, wie viel Arbeit das gewesen ist, das überhaupt zu erstellen. Es kam dann natürlich mit dem Ukraine-Konflikt dann noch immer wieder mit das Thema auf, dass wir ja jetzt sehr nah am Thema sind, was natürlich nicht unsere Intention damals gewesen ist. Das war damals ja nicht irgendwie absehbar gewesen. Aber ansonsten, was ich vom David noch weiß, der hat ja immer auch die gedruckte Form des Planspiels dabei, wenn er das auf Durchführung ist. Und die werden ihm quasi auch aus den Händen gerissen. Also teilweise okay. Hat er nicht mal mehr sein eigenes Exemplar mehr, wenn er die Heimreise antritt, weil das selbst auch noch abhanden gekommen ist. Also die Nachfrage ist doch relativ groß.
Okay, das ist ja erstmal erfreulich. Gab es vielleicht auch so Feedback, sagen wir mal zum Beispiel von, ich weiß nicht, von irgendwelchen Kreisverbänden, die das durchgeführt haben oder von mir aus von dieser Landeszentrale für politische Bildung oder von irgendeiner Schule, die dann gesagt hat, hey, wir haben das ausprobiert, coole Geschichte, oder gab es da irgendein Feedback, irgendwas, wo ihr sagt, das war interessant als Rückmeldung?
Also von denjenigen, die es gespielt haben und bisher und nicht mitentwickelt waren, haben wir tatsächlich fast ausschließlich positives Feedback gekriegt. Also auch aus Teilnehmern von anderen Landesverbänden, Schulklassen haben auch die Lehrerinnen, Lehrer teilweise zurückgemeldet, dass sie die Schüler gar nicht wiedererkannt haben in bestimmten Positionen. Und das war schon sehr schön, das immer mal zu hören.
Okay, aber das wird heißen, dass die quasi in der Rolle dann plötzlich vielleicht auch, keine Ahnung, irgendwie Seiten von sich zeigen, die Lehrkräfte sonst auch gar nicht kennen, weil es halt so eine Situation nicht gab oder so.
Ja, genau, ja. Ja, die senden eben halt quasi sich dann explizit dahingestellt haben und das sehr gut entweder koordiniert haben, weil sie vielleicht die Sitzungsleitung übernommen haben oder eben halt einen Land sehr, sehr gut dargestellt haben und das gut vertreten haben und sehr eloquent, was sonst eben halt der ruhige Schüler hinten in der letzten Reihe ist.
Habt ihr vor, also wird das Planspiel irgendwie weiterentwickelt oder bleibt es grundsätzlich erstmal so, wie es jetzt ist?
Tatsächlich war jetzt schon die Anfrage gewesen, dass das übersetzt wird ins Englische erstmal,
okay. Mhm.
Dass das dann auch in die internationale Verbreitung gehen kann. Da gab es schon die ersten Anfragen. Das ist jetzt so der nächste Plan davon und dann wird es halt weiter publiziert und dann mal gucken, wie das da dann angenommen wird. Das ist jetzt erstmal so der nächste große Schritt, der mir gerade bekannt ist.
Okay, das würde aber heißen, dass es zum Beispiel über die Föderation eben auch anderen nationalen Gesellschaften zur Verfügung gestellt wird oder dass das jetzt in Deutschland auch englischsprachig genutzt werden kann, weil es vielleicht eben Menschen gibt, die das für dieses dann leichter zugänglich ist.
Also eigentlich sowohl als auch.
Mhm. Okay.
Also dann, dass es dann auch über Deutschland hinaus den anderen Ländern zur Verfügung gestellt wird, die Interesse haben.
Okay, wenn ich jetzt selber drüber nachdenke, okay, jetzt würde ich das gerne mal nutzen und ausprobieren und umsetzen. Was muss ich denn dann tun?
Also jetzt als Teilnehmer oder tatsächlich als Leiter des Spiels?
Eher als Leiter des Spiels. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, ich habe irgendwie eine Jugendrotkreuzgruppe oder ich bin Lehrer oder keine Ahnung, und das habe ich irgendwie wahrgenommen und jetzt will ich das machen. Was muss ich machen?
Genau, erstmal natürlich entsprechend große Gruppe haben, die dementsprechend das dann auch durchführbar ist mit und dann tatsächlich, sei es digital oder sei es halt als Broschüre, das Planspiel zur Hand haben. Wie wir es schon erwähnt hatten, das sind eigentlich die meisten Infos, was man braucht drinne. Falls doch noch Fragen soweit aufkommen, kann man sich jederzeit bei uns melden. Da sind wir auch soweit immer erreichbar. Lust drauf haben, sich auf was Neues einzulassen, weil Planspiel ist jetzt doch nicht jedem direkten Begriff, was das überhaupt ist. Ja, und dann einfach durchführen, tatsächlich durchführen, ausprobieren, Rückmeldung geben, Spaß haben. Also auch wenn es ein ernstes Thema ist, wurde dann auch nach den Rollen tatsächlich durchaus erstmal gekichert, gelacht, durchgeatmet, wenn man wieder man selber war und weil es dann doch ungewöhnlich ist, vielleicht seinen besten Freund jetzt 3 Stunden gesiezt zu haben, sage ich jetzt mal. Aber einfach auf einen wirklich zukommen lassen, neugierig sein, ausprobieren. Es kann nicht falsch laufen, egal zu welchem Ergebnis man kommt. Es gibt nicht dieses eine richtige Ergebnis, weil dadurch gibt's ja die Diskussion, dadurch gibt's ja auch eben die Ziele, die genannt sind. Es gibt keine Lösung, die vorbeschrieben ist, weil darum geht's in dem Spiel nicht, sondern es geht darum, eben in der Gruppe, in der Diskussion gemeinsam zu einem Punkt zu kommen, womit sich dann die meisten einig sind. Und das Ergebnis ist dann für diese Gruppe auch das Richtige. Wichtig ist halt, sich gerade als Sitzungsleitung im Vorfeld auch noch Gedanken zu machen, welche Fragen könnten aufkommen, auch so im Nachhinein, dass man dann die Kinder beziehungsweise Jugendlichen im Nachhinein bei den Fragen, beim Resümee auch gut abholen kann, je nachdem, was da an Fragen oder so kommen könnte.
Okay, aber das heißt, eigentlich gibt es keine wirklich großen Hürden, sondern ich kann im Prinzip mit eurem Materialpaket und einer gewissen Haltung oder klar Vorbereitung auch, kann ich aber im Prinzip direkt loslegen.
So ist der Plan, deswegen ist das so umfangreich beziehungsweise materiallastig. Und man kann das auch durchaus, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Drucker oder so zur Hand hat, man kann das auch durchaus ohne irgendwelche Länderkarten als Tischaufsteller oder jetzt eine Flagge, UN oder Rotkreuz oder sowas, kann man das auch spielen. Das ist halt so nach dem Motto so nice to have, aber es geht auch ohne.
Ja, genau. Okay, das heißt, man könnte vielleicht auch Abstriche machen, wobei es vielleicht für das Thema Immersion wieder, wie sehr fühle ich mich da in der Situation, hilft es wahrscheinlich. Ich fand es ganz spannend, weil du gerade noch gesagt hast, ja, jetzt habe ich meinen besten Freund irgendwie ein paar Stunden lang gesiezt. Muss man vielleicht noch erklären für die, die das noch nicht gelesen haben. Also das heißt, es gehört ja zu den Regieanweisungen, dass man das so ein bisschen, ja, förmlich und irgendwie, also man soll eine diplomatische Sprache nutzen und so weiter. Also das heißt, Teil auch dieser Rollenausübung, dass man eben da formell miteinander umgeht, oder? Das war das, was da dahinter steht.
Genau, also dass man ja, wie gesagt, ein fiktives Land vertritt und dementsprechend halt auch von der Wortwahl, vom Auftreten, vom Kleidungsstil her dann natürlich sich auch repräsentieren muss oder sollte.
Okay. Jetzt wart ihr da eben ganz aktiv dabei bei der Konzeption und jetzt erlebt ihr ja ein Stück weit auch, wie das durchgeführt wird. Wie geht's euch denn, wenn ihr das seht, was da draus geworden ist? Wie ist das so? Was ist das für ein Gefühl?
Es macht einen sehr stolz. Also es ist ja, wenn ich daran zurückerinnere, wie wir uns die Haare gerauft haben und überlegt haben, wie wir dann irgendwie dahin zukommen können. Und zwischenzeitlich war es auch irgendwie schleppend in der Projektgruppe und man konnte es irgendwie schon nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Und man musste noch irgendwie die fünfte Korrekturschleife machen und das dann ja jetzt eben so in vollendeter Form zu sehen und auch, dass es eben halt Leute ja inspiriert und ergreift und sie das so cool finden, ist natürlich mega schön.
Ja, also dem kann ich mich eigentlich quasi echt nur anschließen. Also wenn ich da so an unsere erste Sitzung und ans erste Brainstorming zurückdenke und jetzt das, was wir, wie gesagt, in der Hand haben, wie viel Material da mittlerweile dazugekommen ist, dass wir jetzt, hey, bei einem Podcast darüber sprechen, ja, da hätte ich zu Beginn ehrlich gesagt nicht dran gedacht, dass das so weit verbreitet wird. Ich bin unglaublich stolz, weil es irgendwie so als Projektgruppenleitung mein kleines Baby war, auch wenn irgendwann schon so ein bisschen auch, boah, jetzt nochmal Korrektur lesen, ich konnte gefühlt schon die ganzen Karten, auswendig. Ich konnte es alles schon, ja, ich konnte es gefühlt wirklich schon auswendig, weil ich keine Ahnung habe, wie oft ich das gelesen habe. Und ich habe ja auch viel mit dem David noch privat gearbeitet gehabt, wo der dann neu als unser Hauptamt dazu kam, habe ich ihm den ganzen Stand noch und alles privat, dass er auf dem gleichen Stand ist und so. Also es war viel, viel, wirklich viel Zeit. Aber es ist unglaublich toll, was da rausgekommen ist. Jede Rückmeldung, jede Verbreitung. Würde ich sagen, es hat sich jede Sekunde, die da rein investiert wurde, einfach nur gelohnt.
Das ist doch mal ein schönes Fazit. Was ist denn so, wie, also es war ja schon im Schwerpunkt eine ehrenamtliche Projektgruppe, aber ihr habt immer wieder angesprochen, dass ihr auch aus dem Hauptamt, also von der Geschäftsstelle auf Landesebene da Unterstützung hattet. Was würdet ihr sagen, wie ist so das Verhältnis in dem Thema oder in der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt, wie kann man das beschreiben?
Melina, magst du da irgendwie oder soll ich?
Ich kann gerne. Es ist ein sehr partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Also der David, vorher auch der Alex Hoppe, haben uns da sehr stark auch den Rücken freigehalten als Koordination und für uns als Ehrenamtlichen und haben uns da wirklich stark unterstützt, aber eben halt, ja, es ist halt eine Begegnung auf Augenhöhe und das ist auch das, was bei uns im Badischen Jugendgutkreuz einfach die Zusammenarbeit zwischen dem Ehrenamt und dem Hauptamt ausmacht und was es auch für beide Seiten, glaube ich, einfach so erfolgreich und macht und so viel Spaß bringt.
Also es klingt auch auf jeden Fall nach einer wirklich angenehmen und konstruktiven und bereichernden Zusammenarbeit, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall.
Kann man sagen, dass, weil das am Schluss, klar, da ganz viel ehrenamtliche Zeit reingegangen und so weiter, aber das hat wahrscheinlich auch ein Stück weit, wahrscheinlich auch ein bisschen Geld gekostet, oder? Weiß nicht, für Illustration, Broschüre produzieren, Zeitanteil bei der Geschäftsstelle. Kann man das sagen? War das teuer?
Ja, also klar, der David wurde ja entsprechend gefördert über die Glücksspirale. Dort haben wir das Projekt eingereicht und haben wir entsprechend die finanziellen Unterstützungen eben dann schon auch erhalten.
Okay, das heißt, vor allem die Arbeitszeit jetzt auch von der beruflichen Seite ist tatsächlich sogar durch die Glücksspirale gefördert worden. Also das heißt, das war so vielleicht auch der oder ein ein wichtiger Kostenbestandteil oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Okay. Gibt es denn noch Aspekte zum Planspiel, die ihr unbedingt, über die ihr unbedingt noch sprechen wollt und die ich bisher nicht gefragt habe?
Nö. Wir hoffen einfach nur, dass sich diejenigen, die das spielen, auch so in die Länder verlieben, wie wir es getan haben. Ja, ich glaube, wenn wir die Ländernamen aussprechen, kommt bei uns immer wieder ein Schmunzeln aufs Gesicht und das hoffen wir eben halt auch für alle, die es spielen.
Also weil ihr das quasi so mitentworfen und entwickelt habt, habt ihr quasi gleich eine Assoziation und Emotion zu jeder, zu jedem fiktiven Land quasi und das wünscht ihr den TeilnehmerInnen
ja.
auch. Okay.
Ja, auf jeden Fall. Und gerne, wie gesagt, gebt uns Rückmeldungen, schickt uns Fotos, was auch immer ihr wollt. Wir freuen uns natürlich über jede weitere Durchführung, die uns bekannt wird, immer gerne her damit.
Okay, was wäre der sinnvollste Kanal? Wo soll man das hinschicken?
Im Zweifel einfach per E-Mail an den Landesverband oder per Insta irgendwie verlinken, wie auch immer.
Okay, dann tun wir da vielleicht irgendeinen sinnvollen Kanal noch in die Shownotes und wir verlinken euren Insta-Kanal noch.
Zum Beispiel.
Jetzt ist ja das Planspielprojekt abgeschlossen. Also das heißt, ihr versinkt in Langeweile. Kleiner Scherz. Also die Frage wäre, woran arbeitet ihr denn aktuell? Was ist so das nächste große Ding, was von euch zu erwarten ist?
Genau, das hatte ja Melina schon angesprochen. Also eben die Projektgruppe, die gibt's ja noch, weil das Planspiel noch am Laufen ist. Aber das nächste große Projekt, das es eben gibt, ist jetzt die internationale Begegnung, die für nächstes Jahr geplant ist, zur aktuellen JK-Kampagne eben lautstark und Kinder- und Jugendlichenbeteiligung. Und das ist jetzt so eins der erarbeitetsten oder arbeitsaufwendigsten Veranstaltungen für nächstes Jahr, wo jetzt eben auch gerade eine Projektgruppe Mitglieder am Suchen ist für dieses Thema.
Okay, aber was heißt das? Also Jugendbegegnung ist ja irgendwie klar und die Kampagne hatte ich auch so wahrgenommen, dass da vor allem um Beteiligung von Kindern und Jugendlichen irgendwie geht, aber was kann man sich da vorstellen? Was ist da geplant oder was soll da passieren?
Also wir haben ja hier im Badischen den etwas größeren Vorteil, dass wir doch an Länder anschließen. Und dementsprechend hatten wir uns jetzt so vorgenommen auf über einen gewissen Zeitraum. Der steht jetzt noch nicht ganz fest, weil wir uns da auch mit den anderen Ländern absprechen müssen. Aber zumindest mal mit dem Schweizer und dem französischen Jugendrotkreuz, dass wir uns auf eine Jugendherberge einmieten und dann eben so eine internationale Begegnung machen. Natürlich auch mit Dolmetschern, auch ab einem gewissen Alter, weil in den anderen Ländern das Jugendrotkreuz doch eher andere Altersklassen sind. Aber wie gesagt, das sind wir jetzt gerade in der Anfangsplanung und in dem entsprechenden Gespräch mit Frankreich und mit der Schweiz. Und das wäre so Richtung Sommer, Herbst gedacht, da, wenn es klappt, nächstes Jahr da was durchzuführen.
Okay.
Aber also, das ist nur so die ganz grobe Rahmenplanung inhaltlich. Dafür sind wir davon noch zu weit weg, um da schon was Genaueres nennen zu können.
Okay, aber es ist quasi so, weiß nicht, also euer europäischer Nachbarrahmen und dann halt irgendwie inhaltlich rund um die Kampagne soll da was Gemeinsames stattfinden. Das wäre so der Plan quasi.
Genau.
Okay, jetzt mal weg von dem Planspielprojekt. Vielleicht mögt ihr kurz sagen, was war denn euer prägendstes Rotkreuz-Erlebnis? Melina, magst du anfangen?
Oh, ich bin jetzt 25 Jahre dabei. Da gab es ganz viele. Und wenn ich mich auf eins einigen müsste, ist, glaube ich, das ist innerhalb meines ersten Jahres im JK stattgefunden. Ich glaube, das war auch so einer der Punkte, warum ich dabei geblieben war. Wir waren eine JK-Gruppe aus ganz gemischten Schulen tatsächlich und sind dann als Gruppe nach einem Dreivierteljahr eben da auch auf den Bundeswettbewerb gefahren, der Stufe 1 damals. Und sind als Außenseiter angetreten, noch mit den alten JK-Hemden und alle mit Schlips, also wirklich die alten Klamotten und schön in Einheitskleidung, und haben den gewonnen als erstes Ostdeutsches,
Oha,
also als
krass.
neue Bundesländer. Und ja, das war, glaube ich, eins so der prägenden Ereignisse, wo dann auch so ein Haufen von Kindern, die sich nicht kannten, dann irgendwie so ein großes Team zusammengewachsen ist, ja.
Okay, das ist bestimmt spannend und ist ja auch total aufregend, gerade diese ganze Wettbewerbsgeschichte. Ich meine, es hat auch schon mal eine Folge im Podcast zu den Wettbewerben im Jugendrotkreuz gegeben. Die verlinken wir in den Shownotes. Chrissy, magst du auch noch dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis mit uns teilen?
Also da tue ich mich jetzt echt schwer, mich da auf ein Erlebnis irgendwie festzulegen, weil es so viele Erlebnisse tatsächlich gibt. Also Wettbewerbe natürlich immer ein Highlight. Aber ich finde tatsächlich auch die Begegnungen mit Menschen sind für mich immer so die prägendsten Erlebnisse. Deswegen würde ich mich tatsächlich fast auf das letzte Supercamp festlegen, 2017 auf Prora, mit den internationalen Begegnungen und den internationalen Gesprächen und auch den vielen, vielen hunderten Menschen, Kindern, Jugendlichen, eben auch als so eine große Familie. Ich glaube, das würde ich tatsächlich jetzt aktuell als mein prägendstes Erlebnis.
Okay, das klingt ja schon mal sehr krass. Vielleicht musst du kurz erklären, was das Supercamp ist für Menschen, die das Rote Kreuz nicht so gut kennen. Was ist denn ein Supercamp?
Das Supercamp ist quasi wie ein großer Zeltplatz, Zeltlager. Das findet alle 3 bis 5 Jahre statt. Das ist eine Veranstaltung vom Bundesverband, eben als Dankeschön für die Mitglieder im Deutschen Jugendrotkreuz. Das geht meistens über ein Wochenende, immer in einem anderen Bundesland. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wo es 2025 ist. Da findet es nämlich das nächste Mal statt. Und da kommen halt aus ganz Deutschland und halt auch je nachdem aus anderen europäischen Ländern oder halt wo auch immer dann Teilnehmer zusammen. Ich glaube, Prora waren es 8 anderländische Teilnehmer gewesen. Ich glaube, sogar bis nach Malaysia waren da Teilnehmer dabei.
Okay.
Und das ist halt so ein riesengroßes Wochenende mit Zusammenkommen. Da gibt es natürlich, also beim letzten Supercamp war halt die Kampagneneröffnung zu der alten Kampagne Was geht mit Menschlichkeit? So als Schwerpunkt. Es gibt Diskussionen, es gibt die Möglichkeit halt an verschiedenen Rahmenprogrammen mitzumachen. So eben die Bergwacht war zum Beispiel auch dabei oder die DLRG, weil es direkt am Meer gewesen ist. Auch so abends gemütlich einfach am Lagerfeuer zu sitzen oder im Riesenfestzelt zusammenzukommen. Das nächste Supercamp, das wird nochmal wohl noch größer gefeiert, weil wir da den 100. Geburtstag des Jugendrotkreuzes feiern.
Okay.
Und da bin ich tatsächlich schon sehr gespannt, so eben mal ganz grob zu dem, was denn das Supercamp im Jugendrotkreuz ist.
Okay, also spannend. Ich glaube, ich habe 2-mal am Supercamp teilgenommen und mein erstes Supercamp war ziemlich sicher, ich hätte jetzt behauptet, in Wernigerode oder so, also auf jeden Fall im Osten auch. Und weil du gerade gesagt hast, Prora ist ja auch ein unglaublich spannender Ort. Das war ja quasi Seebad der Nationalsozialisten, irgendwie so ein brutalistische Gebäude da, die dann am Schluss relativ verfallen sind, jetzt glaube ich saniert worden sind. Ich weiß nicht, hat das in der Jugendherberge dann stattgefunden oder wo hat das stattgefunden?
Genau, das war diese Jugendherberge, aber da das für, ich muss gerade überlegen, ich glaube, wir waren knapp 1700 Teilnehmer, nochmal 200 Helfer, da hat die Jugendherberge natürlich nicht gereicht, weswegen das ganze Gelände halt dann auch noch mit entsprechenden Zelten genutzt wurde und Infrastruktur und Duschen und alle möglichen, plus noch Festzelt, wo alle Teilnehmer auch noch untergebracht wurden. für die entsprechenden Veranstaltungen. Ich glaube, es gab 4 Essensausgaben oder sogar noch mehr, damit doch alle gleichzeitig mehr oder weniger was zu essen bekommen haben. Ja, also ich habe gehört, dass es mittlerweile umgebaut ist, aber damals standen dann noch eher so die ein oder andere Ruine.
Ja. Ja, genau, also auf jeden Fall eine Riesenbegegnung und das ist tatsächlich so, also kann ich auch eigene Erfahrung auch, also das ist so einfach das Zusammenkommen und das Angebot und das ist wirklich ein Riesenhighlight und auch was auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Danke, dass ihr das geteilt habt. Letzte Frage. Wir haben immer so ein Thema zum Schluss und ihr habt, das passt zu euch, glaube ich, auch ganz gut, weil ihr auch schon sehr, sehr lange im Roten Kreuz ehrenamtlich aktiv seid. Und was würdet ihr denn Menschen raten, die neu ins Rote Kreuz kommen? Was wäre da so ein Pro-Tipp?
Okay, Melina scheint nicht anfangen.
Doch. Ich musste nur kurz überlegen, aber mein Pro-Trip ist tatsächlich, lasst euch von den Abkürzungen nicht abschrecken.
Ja, sehr gut. Quasi, man gewöhnt sich dran mit der Zeit.
Ja, genau.
Okay, Chrissy, hast du auch noch einen Pro-Tipp?
Ich würde sagen, seid neugierig und wissensbegierig.
Okay. Es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken und viel zu lernen, das kann man auf jeden Fall sagen.
Und es bedeutet unglaublich viel Spaß und richtig, richtig gute Freundschaften.
Okay, sehr schön, danke für eure Tipps und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und jetzt kann ich es ja verraten, wir werden also das Planspiel vom Jugendrotkreuz in Baden, werden wir beim Jugendrotkreuz in München durchführen und zwar auch mit professioneller Unterstützung vom David. So wie es ausschaut am 16. März und ich freue mich wirklich schon drauf, das dann auch selber auszuprobieren und das auch nochmal zu reflektieren an dem, was wir heute besprochen haben. Insofern wirklich herzlichen Dank für eure Zeit und dass ihr da wart. Danke euch.
Danke für die Einladung.
Genau, vielen Dank dafür.
Gerne.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.